glaube, Legal Tech ist ein Bereich, wo es noch keinen irgendwie weltweiten oder geschweige denn auch europäischen Champion in Anführungsstrichen oder mehrere Champions gibt. Anders jetzt als in Fintech und allen möglichen anderen Themen. Das heißt, da wäre mal eine große Chance für Deutschland, da vielleicht der Vorreiter auf europäischer Ebene zu sein.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier. SoTechDeutschland@ntv.de ist unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr Gastvorschläge habt oder Lob oder Kritik loswerden wollt. Und heute sagen wir Hallo virtuell nach Düsseldorf zu Benedikt Quarch von Reitnau. Hallo Benedikt.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei bin.
Freut uns auch. Ich stelle dich mal kurz vor, und du bist ein kleiner Musterschüler, wenn man das mal so gemeinerweise sagen darf, glaube ich. Also 2011 Gewinner des Deutschen Gründerpreises für Schüler. Du hattest so ein Konzept gemacht, wie man Zäune als Werbefläche nutzen kann. Vielleicht kannst du uns später nochmal erklären. Mit 19 hast du zusammen mit einem Kumpel die Beratungsfirma QE Innovative Consulting gegründet. Da ging es auch so um Social Media. Für Städte oder auch Dörfer. Du hast Jura studiert, Bachelor, erstes Staatsexamen, das sogar irgendwie als Bester in Hessen bestanden, kann das sein? Sehr gut auf jeden Fall. Dann Master noch in BWL und dann hast du eben 2016, 2017 mit zwei Freunden Rightnow gegründet, also ein Legal Tech oder Consumer Tech Startup. Was steckt denn dahinter?
Genau, also sehr gerne kurz zusammengefasst. Ganz ursprünglich hieß es damals Geld für Flug. Womit sind wir gestartet? Letztendlich aus einem Erlebnis, was wir selbst hatten. Ich wollte einen meiner Kollegen da, den Philipp, der dritte im Bund ist der Torben, die waren beide zur damaligen Zeit in St. Gallen studieren. Da wollte ich sie besuchen, habe einen Flug gebucht, damals noch mit der Air Berlin, und konnte den Flug dann aber nicht antreten, weil ich es irgendwie nicht mehr geschafft habe, sondern an der Uni noch einen Termin hatte. Und dann wollte ich Geld zurückbekommen von Air Berlin. Die wollten mir aber nicht zahlen, sondern haben gesagt, nö, wenn du den Flug nicht antrittst, hast du Pech gehabt, wir zahlen dir da nichts weiter aus. Und da habe ich mal nachgeschaut im Gesetzbuch und meinen lang gehegten Traum wahrgemacht, endlich jemanden zu verklagen. Dann gegen Air Berlin mal vor Gericht vorgegangen und tatsächlich auch Erfolg gehabt, dass es also Geld zurückgibt.
Und jetzt sind sie pleite.
Ja, das lag nicht an uns. Ich hoffe, es lag nicht an uns. Das war damals tatsächlich unser größter Schuldner in den Anfangszeiten, und daraus ist die Idee erwachsen. Diese Ansprüche, die einfach für die Leute und für mich damals eben auch schwer durchzusetzen waren, den Leuten abzukaufen. Das heißt, das machen wir. Wir kaufen immer den Anspruch ab, zahlen sofort das Geld aus. Kunde hat mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun, hört nie wieder von uns, darf sein Geld in jedem Fall behalten, und wir klagen es dann ein oder außergerichtlich, je nachdem, wie da die Vereinbarungen sind und wie es läuft. Und damit sind wir eben gestartet, als Geld für Flug damals. Das hat sich dann immer weiterentwickelt. Anfangs war es so ein bisschen neben meiner Promotion noch damals ein bisschen nebenher. Und dann sind wir wirklich da Vollzeit eingestiegen und haben das versucht groß zu machen und sind dabei, es immer weiter größer zu machen. Haben dann über die Zeit hinweg auch mal mehr Themen dazugenommen. Also früher eben nur die Flüge, die nicht angetreten worden sind. Da haben wir auch Zugverspätungen, falsch regulierte Autounfälle, und jetzt ganz neu auch Mietnebenkostenabrechnung mit dazugenommen. Immer mit dem Ansatz, wir prüfen die Fälle, und wenn wir sagen, okay, da gibt es noch Geld zu holen für den Kunden, dann zahlen wir es ihm sofort aus, er darf es behalten, und wir kümmern uns um die Durchsetzung.
Ich würde trotzdem noch mal ein bisschen vorher anfangen.
Ja.
Du hast ja, Frau gesagt, du warst ein Musterschüler, erstes Staatsexamen.
Das ist aber sehr lobend gemeint
genau. Gewesen. Das heißt, du warst ganz gut dabei, auch bei den Examensnoten. Warum hast du denn nicht weitergemacht, wenn du so gerne Unternehmen verklagst? Ich meine, du hättest ja jetzt für Volkswagen den Dieselskandal gewinnen können. Sagen wir mal, da wärst du jetzt der Held gewesen. Warum hast du es nicht weitergemacht?
Ja, ob ich da jetzt gewonnen hätte, weiß ich nicht. Aber letztendlich war das damals eine Entscheidung von mir. Eben neben der Promotion haben wir das Unternehmen angefangen. Und ganz am Anfang, das sage ich auch rückblickend auf jeden Fall so, war mein Plan, dann noch ganz normal einfach weiterzumachen. Aber dann hat sich das immer weiterentwickelt, ist immer größer geworden und hat einfach, das ist die ehrliche Antwort, immer viel mehr Spaß gemacht, als ich am Anfang sogar erwartet hätte. Und jetzt muss ich sagen, rückblickend betrachtet, war es eigentlich wirklich die perfekte korrekte Entscheidung, ist es immer noch, weil ich, das sind die beiden Themen, für die ich die größte Leidenschaft habe. Einerseits Jura auf der einen Seite, juristische Themen, auf der anderen Seite Unternehmertum. Also die beiden Sachen zu verbinden, das ist wirklich eigentlich das Optimale, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Es wäre, glaube ich, was anderes, unternehmerisch, auch wenn ich jetzt nichts mit Jura machen würde, dann hätte ich mir vielleicht überlegt, okay, ganz normal weiterzumachen und die klassische Juristenkarriere einzuschlagen. Aber das beides kombinieren zu können, Jura-Unternehmertum, hat sich so irgendwie entwickelt, dass das wirklich das perfekte Szenario und perfekte Einbindung für mich ist. Und das macht unglaublich viel Spaß und deswegen bin ich weiter dabei.
Ist denn nun das BWL-Studium dazugekommen? Hast du dann gesagt, oh, das wäre toll, ich könnte noch ein bisschen im Business-Bereich noch ein bisschen was dazulernen? War das die Idee?
Nee, das war tatsächlich so. Von Anfang an, da wo ich studiert habe in Wiesbaden, war es von Anfang an so, dass man Jura und BWL parallel studiert hat. Das heißt, ich habe schon die ganze Zeit, hatte auch BWL-Vorlesungen und dann am Ende konnte man dann noch den Master dazu machen. Das heißt, auch da eigentlich, habt ihr recht, wenn man es rückblickend betrachtet, schon von Anfang an war diese Kombination irgendwie angelegt. Auch den Gründerpreis habt ihr ja auch erwähnt. Also schon immer haben mich diese beiden Themen einfach am meisten fasziniert. Einerseits im Jura, andererseits Unternehmer sein.
Und die Gartenzäune, da kannst du ja noch mal was draus machen irgendwann. Vielleicht. Aber kommen wir noch mal zu eurem Portal, zu Right Now. Wenn jetzt bei euch ein Kunde eine Anfrage hat, wer löst das dann? Ein echter Mensch oder eine KI oder wer macht das dann? Ein Algorithmus?
Ja, das ist Algorithmus hauptsächlich basiert. Das heißt, der Fall wird eingereicht. Bleiben wir mal bei dem Flugbeispiel, was ich auch am Anfang eben erklärt habe. Flugstornierung. Kunde tritt seinen Flug nicht an und will dann Geld zurückhaben. Dann reicht er seine Daten bei uns entsprechend ein. Flugnummer, Flugdatum, Name und die Buchungsbestätigung. Und dann wird das von unserer Software, von unserer Technik überprüft. Ist das ein valider Claim? Gibt es den Flug? Gibt es tatsächlich die Buchung, die der bei uns eingereicht hat? Und wenn wir zu dem Ergebnis kommen, jawohl, der Claim ist grundsätzlich valide, dann stellen wir uns die zweite Frage, welches Risiko ist verbunden mit der Durchsetzung dieses Claims, dieser Forderung? Weil wir ja in unserem System die Forderung auf unsere Bilanz nehmen. Das heißt, wir haften, auch wenn sie ausfällt. Air Berlin haben wir schon angesprochen. Das war wirklich in den ersten 6 Monaten unseres Unternehmens und da haben wir ein paar 100.000 Euro verloren. Das war ein sehr schwarzer Tag, an den ich mich auch noch bis heute lebhaft erinnere. Das heißt, wir müssen immer ganz genau prüfen, wie hoch ist das Risiko, was mit dem Claim verbunden ist. Das machen wir auf verschiedene Art und Weise. Beispielsweise haben wir über die Jahre hinweg sogenannte Gerichtsdatenbank aufgebaut. Das heißt, wir wissen genau, wenn wir klagen müssen, wie lange wird es dauern, das Gerichtsverfahren, zu wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit werden wir gewinnen am Ende, was gibt es sonst für Probleme. Das Gleiche gibt es auch für die Schuldner, entsprechende einfach über die Jahre hinweg gesammelte Daten. Das heißt, unsere Analyse wird natürlich auch immer treffsicherer. Wie hoch ist das Risiko? Und auf Basis dieser Einschätzung machen wir dann dem Kunden ein Angebot. Also ganz plastisch, wenn wir sagen, das ist ein sehr guter Claim, den werden wir ganz einfach durchgesetzt bekommen, dann gibt es auch ein Angebot von 90% oder Ähnlichem für den Kunden. Kleiner Abschlag für uns, für das Handling. Wenn wir aber sagen, okay, das ist hohes Risiko verbunden, da müssen wir vielleicht sogar im Ausland klagen etc., dann gibt es einen deutlich höheren Abschlag. Deswegen ist bei uns auch wirklich dieser Risikoabschlag ganz individuell. Manchmal ist es gar nicht so einfach, dem Kunden das gut zu erklären, dass es da jetzt Unterschiede gibt. Wenn er 2 Fälle einreicht, einmal kriegt er 90%, einmal nur 65% ausgezahlt. Was ist denn hier los? Das ist einfach ganz unterschiedliche Risikoportfolios. Und so ist es letztendlich, wie es abläuft. Das heißt, wird technisiert, automatisiert, mittels Algorithmus geprüft, bewertet und dann natürlich durchgesetzt. Wir sagen immer so plastisch, der Richter ist der erste Mensch, der den Fall wirklich sieht. Das heißt, wenn es zu Gericht kommt, gibt es natürlich den Medienbruch. Dann wird eben auch menschlich darüber verhandelt, über die Fälle. Aber bis dahin bemühen wir uns, das komplett automatisiert zu haben. Wir hatten jetzt gerade, bevor ich in den Podcast gekommen bin, noch eine große Verhandlung auch mit einer Fluggesellschaft. Dann ist natürlich auch menschliche Verhandlung, wenn es da wirklich um große Pakete an Anforderungen geht. Die Einzelforderung, die wird immer automatisiert bearbeitet.
Aber kommunizieren die bei Gericht nicht mit Fax? Wie macht ihr das? Oder sind die schon irgendwie...
Ja, so ist es. Ein weiterer Grund, warum ich nicht die normale Karriere weitergemacht habe. Nein, ist es genau. Mittlerweile gibt es ja sogenannte BEA, besondere elektronische Anwaltspostfach, über das man Fälle auch tatsächlich digital einreichen kann. Das heißt, bis zum Gericht läuft alles digital ab, aber das Gericht druckt es dann aus. Das heißt, da ist dann der Medienbruch und schickt dann Post. 2023 soll es komplett elektronisch sein. Warten wir mal ab, ob das passiert.
Ja, trotz alledem habt ihr offenbar aus der Antwort, höre ich das raus, ich wollte das später noch fragen, aber dann müssen wir das jetzt nochmal abhandeln. Habt ihr offenbar selbstständig das Gerichtswesen in Deutschland digitalisieren müssen? Weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass, wenn die Gerichte noch nicht mal ansatzweise digital arbeiten, dass die Gerichtsverfahren selber digitalisiert in einer Datenbank liegen. Also, dass da aufgeschlüsselt ist, wer hat gegen wen geklagt, was war für Voraussetzungen. Das ist ja fast nicht, das war garantiert nicht da. Dann musstet ihr jeden Fall euch angucken, den systematisieren, in eine Datenbank speichern. Da, wie viel Arbeit war denn da drin und wie viele Leute habt ihr da beschäftigt? Weil das, oder kann da eine KI schon Texte analysieren und Verfahren vollautomatisch analysieren?
Also erstmal genau so ist es. Das ist das, was wir gemacht haben über die Jahre hinweg und auch jeden Tag immer weiter machen, die ganzen Verfahren eben zu digitalisieren, bei uns abzuspeichern. Alleine auch, weil wir natürlich immer einen genauen Überblick haben müssen, wo ist der Stand unserer Verfahren, wo liegt jetzt die einzelne Forderung, die wir angekauft haben. Wenn wir jetzt keinen Überblick da hätten, das wäre schlecht. Das heißt, genau das haben wir gemacht über die Zeit hinweg. Und
kurz mal eingeflochten, nur für eure Verfahren oder auch vergangene Verfahren euch angeschaut, die ja nicht über euch liefen?
Auch vergangene Verfahren zu unseren Themen. Natürlich nicht alle Verfahren, die nichts mit unseren Themen zu tun haben. Aber wenn es Verfahren gab, und davon gab es jedenfalls in dem Flugbereich viele vor unserer Zeit, die das gleiche Thema hatten, die haben wir da auch entsprechend mit aufgenommen, weil man da natürlich auch ein gleiches Learning hat. Genauso ist es jetzt bei den Mietnebenkostenabrechnungen, sag ich mal als Beispiel, unser neuestes Produkt. Da gibt es natürlich eine sehr, sehr breit gefächerte Rechtsprechung schon zu. Das heißt, auch das müssen wir jetzt alles kontinuierlich in unsere Datenbank mit aufnehmen, um auch da die Risikoprüfung genau machen zu können. Und dann kommen immer weiter unsere Verfahren dazu, die wir über die Zeit hinweg hatten. Wie viele Leute haben wir beschäftigt insgesamt, hast du gefragt? Viele, würde ich sagen. Ich könnte jetzt die genaue Zahl gar nicht sagen. Wir hatten auch unterschiedliche Tech-Teams. Teilweise waren die also im Ausland auch stationiert, teilweise dann bei uns. Da haben wir immer einen Mix draus gemacht. Wir haben auch im Ausland die Standorte mal gewechselt. Erst waren wir in Rumänien, dann waren wir in der Ukraine, jetzt sind wir in Spanien mit unserem Offshore-Tech-Team, nenne ich es mal, plus zusätzlich die Leute in Düsseldorf. Also insgesamt über die Zeit hinweg waren das schon sehr, sehr viele, deutlich zweistellig, würde ich sagen, die damit gearbeitet haben.
Wer ist denn so euer perfekter Mitarbeiter? Ein Anwalt, der programmieren kann? Oder wie läuft das? Also wie viele Anwälte habt ihr auch?
Wie viele Anwälte haben wir? Null, ist die Antwort.
Null.
bei uns tatsächlich kein einziger. Wer ist der perfekte Mitarbeiter? Unterschiedlich, würde ich sagen. Natürlich für die unterschiedlichen Positionen, aber wenn es jetzt um die wirklichen, von Marketing und etc. mal ausgeklammert, wenn es um die wirklichen Claims geht, schon natürlich ein IT mit IT-Verständnis, muss aber jetzt nicht unbedingt selbst coden können. Ehrliche Zugabe von mir, ich kann auch nicht coden. Ich würde es gern können. Es ist mein großes Ziel, das irgendwann zu lernen, aber aktuell kann ich es nicht. Deswegen sind wir natürlich darauf angewiesen, da auch gute Leute zu haben, gute Programmierer, die aber dann auch wieder ein Grundverständnis haben für irgendwelche, wie laufen, nicht unbedingt jetzt juristisch, sondern wie laufen so Prozesse ab. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Aber dann seid ihr ja schon diejenigen, die quasi den Anwalt schon wegrationalisiert haben.
Jein, würde ich sagen, weil natürlich vor Gericht, jedenfalls vom Landgericht, wenn wir dort klagen, müssen wir noch einen Anwalt haben. Das heißt, wir haben auch entsprechende Partnerkanzleien, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns dann vor Gericht vertreten, denen wir aber natürlich so viel wie möglich an Arbeit abnehmen. Das heißt, auch technische Systeme zur Verfügung stellen, dass sie da auch möglichst standardisiert und wirklich die Massenverfahren bearbeiten können. Weil was machen wir vor Gericht? Wir gehen nicht für jede einzelne Forderung, die vielleicht 20 Euro, vielleicht mal 100 Euro ist, vor Gericht, sondern weil wir ja der Inhaber sind, können wir sie bündeln. Also klassische Sammelklage in Anführungsstrichen. Und davon dann ganz zahlreiche. Da muss man natürlich eben auch auf unsere Datenbanken zurückgreifen, auch als Anwalt, wenn man dann eben vor Gericht auch mal zur mündlichen Verhandlung natürlich hin muss. Also ich würde sagen, wir schließen nicht ganz den Anwalt aus. Wir verändern die Arbeitsweise des Anwalts massiv. Ich bin mir sicher, auch wenn es hier so weitergeht, die Entwicklung, wird es insgesamt weniger Anwälte brauchen. Aber ich würde nicht die These vertreten, dass es gar keine Anwälte mehr gibt, sondern die wird es immer geben. Auch beispielsweise, was jetzt für uns kein Fall ist, komplizierter Erbrechtsstreit. Irgendwelche Erbengemeinschaften streiten sich. Das können wir nicht ehrlicherweise nicht machen. Und glaube ich, auch in absehbarer Zeit wird das kein Fall für uns werden. Alleine, weil die Leute emotionally so attached sind zu diesen Fragestellungen. Da will man auch mit einer Person sprechen in Form eines Anwalts. Aber bei unseren Forderungen, die vielleicht eher weit weg sind, wo es nicht eine emotionale Bindung gibt, da glaube ich, wird es darauf hinauslaufen, dass vielleicht irgendwo ein Anwalt noch eine Rolle spielt, aber eine viel untergeordnetere als heute. Im Vereinigten Königreich ist ja schon so ein bisschen die Tendenz dahingehend, der Anwalt nur noch bei ganz so Kernbereichsthemen und darum herum können auch viele andere tätig sein. So würde ich uns sehen, glaube ich.
Was hat denn, für was habt ihr mehr gesorgt? Ihr habt ja dafür gesorgt, dass die Menschen mehr diese Klagen nutzen, diese Möglichkeit nutzen, sowas einzureichen, nämlich bei euch, dann sammelt ihr die. Ich könnte mir vorstellen, ihr verhandelt auch gut mit den Fluggesellschaften, dann zahlen die ein bisschen weniger und ihr seid es los, habt kein Gerichtsverfahren. Sorgt das eher dafür, dass die Fluggesellschaften gut bei wegkommen? Oder im Gegenteil, durch die Sammlung von vielen Kundeninteressen habt ihr denen das Leben schon schwer gemacht jetzt in den letzten Jahren? Was ist so, was denkst du, wo ist da die Mischung?
Ja, verstehe ich gut die Frage. Ich würde schon sagen, im Ergebnis haben wir es ihnen schwer gemacht. Natürlich, vor allem am Anfang. Also eigentlich, wie es läuft, ist es, wir machen sie ihnen erstmal schwer. Und zwar massiv schwer, indem wir einfach überall Klagen erheben. Das gilt auch nicht nur für die Fluggesellschaft, auch für alle anderen Versicherungen im Autobereich etc. Überall Klagen erheben, massiv da auch nicht aufgeben nach ihren irgendwelchen Hinhaltemethoden oder ähnliches, wie es vielleicht der Einzelne tun würde. Und wenn wir diese Schwermachphase überstanden haben, sag ich mal, beide, wir und die Gegenseite, dann kommen wir in eine Phase, wo wir, glaube ich, ganz gut miteinander zusammenarbeiten können. Aber wir lassen sie nie gut wegkommen, sondern beharren immer darauf, dass auch die Forderungen dann natürlich entsprechend durchgesetzt werden. Man kann mal auf die Zinsen oder ähnliches vielleicht verzichten. Aber im Kern geht es uns natürlich darum, auch alleine aus unserem ureigenen Interesse alles voll durchzusetzen. Also so ein bisschen phasenweise, glaube ich, läuft es ab mit denen.
Ich meine, das ist ja für euch schon trotzdem relativ risikoreich, vor allem am Anfang wahrscheinlich gewesen. Wie lange hat es denn gedauert, bis ihr da wirklich, weiß nicht, so ein Turning Point hattet, dass ihr vielleicht auch profitabel seid? Also dass man an dem Punkt ist, okay, jetzt können wir uns auch mal 3-4 Verluste von größeren Fällen hintereinander leisten oder so. Also.
Ja, also wie gesagt, 6 Monate hatten wir gestartet, zack, erstmal 100.000 Euro in Air Berlin verloren. Das war schon sehr bitter. Haben aber auch daraus gelernt natürlich, noch viel besser eben das Risiko einzuschätzen und viel bewusster da auch zu agieren. Ja, wie lange hat es gedauert? Schon eine lange Zeit, würde ich mal sagen. Hätten wir jetzt immer nur das Flugprodukt weitergemacht, dann wären wir schon, ich sag mal, 1,5 Jahre oder so wirklich da gut aufgestellt gewesen. Dadurch, dass wir aber natürlich immer wieder dann neue Produkte dazugenommen haben, gesagt, ach so, jetzt machen wir noch das, jetzt machen wir noch den Claim und wieder natürlich das Risiko auf uns geladen haben, kann man so sagen, also Anfang diesen Jahres hat es gestartet, dass wir wirklich auch da gut profitabel.
Ist ja gut. Genau, da käme ich drauf. Inwieweit lässt sich das ganze System noch mehr technisieren? Also jetzt sprachen wir ja auch über KI. Also ist das die Rechtssprache, die kommt ja den meisten Menschen relativ kompliziert und unverständlich vor. Euch als Juristen eher nicht, glaube ich, weil ich meine, ihr habt das mal mit Absicht gemacht, damit die normalen Menschen das nicht verstehen.
So ist es.
Aber genau. Wäre denn eine KI in der Lage, weil dann doch eine Struktur drin ist in der Sprache, das noch mehr zu automatisieren, gerade die Rechtsprechung als solche zu analysieren und daraus Algorithmen zu entwerfen?
Ja, aus meiner Sicht ganz klar. Und wir sind auch so in den Ansätzen schon dabei, in die Richtung weiterzugehen. Was wir mal gemacht haben oder womit wir auch noch weiter dran sind, ist die ganzen Urteile, die wir haben. Wir haben jetzt mittlerweile zigtausende Urteile in unseren Datenbanken zu vergleichen und dann mal zu analysieren, wie sind denn die sprachlichen, wie ist die Sprache da, was sind die inhaltlichen Aussagen. Und erstmal merkt man, dass viele teilweise wortgleich sind. Das natürlich auch, weil Urteile werden teilweise auch veröffentlicht, dann wird auch daraus kopiert und in das andere Urteil übernommen. Das ist erstmal natürlich eine schöne Sache für uns. Das ist ganz lustig. Also was man da alles erlebt, ist hochfaszinierend. Da könnt ihr einen Abend füllen.
Herr Gutenberg, der wird sich freuen.
So ist es. Und da hat man schon große, natürlich, sag mal, Synergieeffekte gemerkt, was ähnlich ist und was man auch daraus ableiten kann dann. Das Gleiche haben wir mal gestartet mit Standardschriftsätzen. Also wir wissen, von bestimmten Fluggesellschaften, bestimmten Versicherungen kommt immer das Gleiche oder immer sehr ähnlich. Und da sind wir dann auch dabei, quasi das auszulesen, das zu analysieren und dann zu sagen, aha, das sind die Argumente von denen, hier sind unsere standardmäßigen Gegenargumente, fertig. Das sind, glaube ich, so die ersten Schritte in die Richtung. Ist immer noch sehr daran orientiert, dass es ziemlich ähnlich ist. Aber wenn wir das so weitergehen, und da haben wir auch mit verschiedenen anderen mal gesprochen, ob man da nicht mal so ein Gesamtprojekt irgendwie draus machen könnte oder ähnliches, in die Richtung weiterzugehen, dann wird da noch viel, viel mehr passieren und möglich sein. Das ist das, was wir auf der einen Seite gemacht haben, quasi sobald wir die Forderung haben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Thema Forderungsprüfung. Ist das nicht auch vielleicht ein KI-Thema? Ich würde mal sagen, und das ist so ein bisschen das, unser Diskussionsstand da, bei diesen Flugstornierungsprodukten etc., da braucht es letztendlich keine KI. Das ist so standardisierte Prüfungen mit der Hilfe der Flugdaten etc., das läuft algorithmisch ab. Wir haben unsere Datenbank, um das Risiko zu bewerten, und das ist es. Aber jetzt beim Mietnebenkostenthema ist das wieder ein Bereich, wo wir jetzt genau in diese Richtung uns unterhalten und überlegen. Die Mietnebenkostenabrechnung als solches ist zwar auch mal standardisiert. Die können wir auch standardisiert prüfen. Das ist kein Problem. Aber häufig kommt es darauf an, was im Mietvertrag geregelt ist. So, das können wir jetzt natürlich zunächst mal bei unserer Prüfung so ein bisschen ausklammern und uns nur auf die wirklich gut standardisierbaren Punkte konzentrieren. So machen wir es aktuell. Nur wirklich das, was standardmäßig gut algorithmisch geprüft werden kann, das machen wir. Aber viel spannender und noch besser wäre es ja, wenn wir alles prüfen würden, auch automatisiert. Und da überlegen wir jetzt auch in die Richtung, weiter zu investieren, zu sagen, ob man nicht mal den Mietvertrag dann auch mit Anfängen einer KI entsprechend auswerten könnte. Aber es ist, sag ich mal, noch ein paar Schritte zu machen, aber wir denken schon in die Richtung.
Wie schafft man denn, ihr habt ja relativ früh recht prominente Unterstützer, also Carsten Maschmeyer und die Gründer von Trivago. Wie macht man die denn auf sich aufmerksam? Höhle der Löwen war da jetzt ja nicht, soweit ich weiß.
Da waren wir nicht, genau. Ja, mit Herrn Maschmeyer, das kam über einen Kontakt letztendlich, dass wir mal einen seiner Mitarbeiter kennengelernt hatten. Ich glaube, es war bei irgendeiner Konferenz. Ob das ein Märchen ist, nein. Der Torben hatte den mal kennengelernt. Dann sind wir einmal ins Gespräch gekommen. Und in der Tat, das war ja schon, wenn wir so, sagen wir mal, Ende 2016, Anfang 2017 das eben so ein bisschen nebenbei gestartet haben, da haben wir mit Business Angel, zwei Schweizer Business Angel mit reingenommen. Und dann Januar 2018 hatten wir die Runde mit Herrn Maschmeyer. Also in der Tat recht früh. Das hat irgendwie gut funktioniert. Da war es auch nur die Flüge zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir eben mit dem Investment auch immer versucht, das weiter auszubauen. Und ja, sind dabei auch, glaube ich, sehr zufrieden, wie wir da, was wir da für Investoren haben und wie es mit denen läuft. Trivago war jetzt das letzte, Mai 2019, dass sie investiert haben. Das war natürlich vor allem auch eine strategische Frage, weil wir ja historisch sehr, sehr stark schon in diesem Reisemarkt, Reiserechtsbereich unterwegs sind, mit den Flügen, mit Zügen, Pauschalreisen etc. Und da einfach auch über Trivago natürlich gute Kontakte einfach knüpfen konnten, auch für Kooperationen und Ähnliches. Über die Zeit hinweg haben wir uns natürlich auch breiter aufgestellt. In Corona-Zeiten jetzt hat sich das ganz gut ausgezahlt, dass wir schon früh nicht nur auf den Reisebereich gesetzt haben, sondern auch auf andere Themen. Weil natürlich ist es so, jetzt auch der Reisebereich ein bisschen eingebrochen ist. Wenn keine Flüge stattfinden, gibt es auch keine Flugstornierung. Am Anfang war es ein riesiges Hoch. Da kamen alle Leute, die ihre Reisen absagen wollten etc. Jetzt ist da tatsächlich unser Hauptfokus auf den anderen Produkten, plus natürlich den Leuten zu helfen, die jetzt da Gutscheine oder Ähnliches von ihren Reiseveranstaltern bekommen haben. Da arbeiten wir auch gerade noch mal ein bisschen verstärkt dran. Also da wird auch noch
eine
was
Frage kommen. Noch zum Maschmeyer, wenn du was anderes hast? Nee. Ist das so wie bei Hülle der Löwen? Kann man sich das so vorstellen, dass der dann regelmäßig bei euch anruft und mal vorbeischaut und wirklich aktiv dabei ist? Oder auch die Trivago-Jungs? Oder ist das eher so eine stille Beteiligung?
Also ich würde sagen, von allen unseren Investoren ist Herr Maschmeyer der aktivste. Das auf jeden Fall. Ist so ein breiter Mix, würde ich sagen. Teilweise, die sind eher still. Manche aber eben, insbesondere Herr Maschmeyer und auch die Trivago-Jungs, die machen da schon viel. Also Herr Maschmeyer, da gibt es ja alle möglichen Events, also jedes Jahr ja so ein Treffen, dann kommt er auch immer vorbei und hauptsächlich aber auch mit seinen Mitarbeitern, also im Sales-Bereich. Wir sind auch gerade dabei, für unseren Unfallbereich nochmal ein Sales-Team aufzubauen, was dann an Kfz-Sachverständige und Kfz-Werkstätten sich orientiert. So also ein bisschen offline-mäßiger unterwegs ist, weil es da einfach viele Synergieeffekte gibt. Und da arbeiten wir jetzt eng mit ein, zwei Mitarbeitern von Herrn Maschmeyer zusammen, die uns da helfen, die ganze Sales-Struktur und Ähnliches aufzusetzen. Mhm. Das sagt ja auch Seed and Speed, the Sales VC. Das heißt, da glaube ich, haben wir schon gute, sehr gute Unterstützung von denen. Aber insgesamt würde ich sagen, von allen Investoren ist es gemischt. Je nachdem, manche aktiv, manche eher still.
Ja. Ihr seid ja im in dem Sinne ja auch eine Plattform. Und Plattform ist ja in Deutschland immer so eine Sache, da sagen ja immer, alles funktioniert nicht. Aber wir haben jetzt schon das zweite Beispiel, wo was funktioniert. Wie steht es da mit Konkurrenz, Wachstumsgedanken? Könntet ihr noch größer, könnt ihr noch alle Länder Europas sein oder wie auch immer? USA, ist das ein Thema? Also wo wollt ihr da noch hin?
Expansion ist auf jeden Fall ein Thema. Also historisch, wie gesagt, sind wir natürlich in Deutschland. Klar, da haben wir so gestartet. Und manche Produkte sind auch ehrlicherweise eher deutsche Produkte. Also jetzt beispielsweise die falsche Kfz-Regulierung, Kfz-Unfallregulierung, die ist einfach stark auf das deutsche Recht und ausgelegt in deutschen Besonderheiten. Das heißt, da wird es nicht wirklich eine Expansion geben. Vielleicht mal nach Österreich, was sich häufig anlehnt ans deutsche Recht, aber nicht viel weiter darüber hinaus. Andere Themen sind natürlich Themen, die auch viel weiter gedacht werden können. Also jetzt das Flugstornierungsthema, Pauschalreisethema, aber auch ein Thema, worüber wir aktuell ganz intensiv nachdenken und wo auch schon erste Tests machen, Datenschutzverstöße. Datenschutzlecks, die es ja immer wieder häufig gibt. Und auch da sagt die DSGVO, gibt es immer einen Schadensersatzanspruch. Das ist ein komplett gesamteuropäisches Thema, wo wir jetzt dran sind. Das heißt, da gibt es viele gute Möglichkeiten, noch viel weiter in Europa auch zu gehen. Das heißt, ich würde aber auch ehrlicherweise sagen, zunächst mal ist es europäisch, auch einfach weil wir uns hier jetzt auch über die Zeit hinweg am besten auskennen. USA ist immer so eine Sache. Klar, also das haben wir auch schon mal überlegt, diskutiert, beispielsweise im Datenschutz jetzt auch, gibt es in Kalifornien, wurde mehr oder weniger die DSGVO kopiert und als Datenschutzgesetz erlassen. Also ganz ähnliche Regelungen, zum Schadensersatz sogar klarere Regelungen. Das heißt, das wäre schon theoretisch eine Möglichkeit, aber erstmal wollen wir unsere Sache hier europäisch gut machen, immer weiter verbessern noch und dann kann man vielleicht auch perspektivisch mal in die Richtung denken.
Was muss sich denn in Deutschland aus deiner oder eurer Sicht ändern, damit so Legal Tech vielleicht noch besser funktioniert? Es gibt ja immer wieder so Diskussionen um Regulierung. Als Nicht-Jurist ist das nicht immer so ganz einfach zu verstehen vielleicht, aber vielleicht kannst du mal so umreißen, was sich da ändern muss, damit ihr besser arbeiten könnt oder auch eure Mitbewerber.
Ja, genau, vielleicht ganz kurz eingeordnet. Die große Diskussion geht um das sogenannte Rechtsdienstleistungsgesetz. Danach sagt eben grundsätzlich, dürfen nur mit Anwaltszulassung ausgestattete Personen irgendwie in Angelegenheiten von anderen rechtlich tätig werden. Plus Inkasso-Unternehmen. Das war eben die große Diskussion, wo auch weniger Miete oder LexFox ja heutzutage da beim Bundesgerichtshof war und ein entsprechendes Urteil zu ihren Gunsten erwirkt hat, was uns natürlich auch gefreut hat. Das sind immer die Plattformen, die inkasso-mäßig arbeiten. Das heißt, sie nehmen die Forderung, versuchen sie durchzusetzen. Wenn sie gewinnen, wird es ausgezahlt abzüglich einer Provision. Bei uns ist jetzt die Besonderheit, wir kaufen ja die Forderung. Das heißt, wir zahlen dem Kunden sofort aus und werden im Nachhinein in unseren eigenen Angelegenheiten tätig. Das heißt, das Rechtsdienstleistungsgesetz gilt für uns gar nicht. Was eine schöne Erkenntnis ist, das heißt, für uns gibt es keine Regulierung aktuell, freuen wir uns auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das Thema Legal Tech, was sieht man auch daran, dass, wenn man mal den Markt hier betrachtet, gibt es viele Anbieter, häufig auf spezifische Bereiche, weniger Mieter, die schon genannt, Flightright kennt jeder, alle möglichen weiteren Themen, die da angeboten werden. Und ich glaube, Legal Tech ist ein Bereich, wo es noch keinen irgendwie weltweiten oder geschweige denn auch europäischen Champion in Anführungsstrichen oder mehrere Champions gibt. Anders jetzt als in Fintech und allen möglichen anderen Themen. Das heißt, da wäre mal eine große Chance für Deutschland, da vielleicht der Vorreiter auch auf europäischer Ebene zu sein, indem man rechtlich das besser ermöglicht, kann ich gleich was zu sagen, und zweitens auch insgesamt die Branche fördert. Nun ist es natürlich so, dass die Anwaltslobby in Deutschland sicherlich
im Bundestag sitzt.
Hm? Genau, richtig. Ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber ein sehr, sehr großer Anteil bestimmt. Und da viele der Sachen da insgesamt skeptisch gegenüberstehen. Das heißt, das ist so ein bisschen widersprüchlich. Ich glaube, es ist eine große Chance, da Vorreiter zu sein. Auf der anderen Seite eben auch viel irgendwie Verhinderungsarbeit, die da gemacht wird. Was man eigentlich aus meiner Sicht machen sollte, ist, irgendwie eine generelle Regulierung fürs Legal Tech schon zu schaffen, auch für uns, einfach um Transparenz da auch einzuführen, dass die Leute, dass es auch entsprechend überprüft und genehmigt wird, aber natürlich nicht zu sagen, ja, es darf nur ein Anwalt machen, weil der Anwalt darf keine Fremdbeteiligung von Investoren haben, der Anwalt ist allen möglichen berufsrechtlichen Regelungen unterworfen, die in unseren Bereichen gar keine wirkliche Rolle spielen. Das heißt, eigentlich sollte man so ein bisschen den Weg gehen, den es angefangen auch schon in UK eben ist. Anwalt braucht man für ganz spezifische Bereiche. Meinetwegen für die Vertretung vor Gericht, für irgendwelche erbrechtlichen Fragen und Ähnliches. Aber für alles andere, da sollte man eben auch aus meiner Sicht Legal Tech ermöglichen. Gerne dann mit einer Erlaubnis, die aber natürlich nicht zu hohe Anforderungen stellt, aber auch nicht zu niedrige. Und dann, wenn man das schafft, also eine Rechtssicherheit hat, und nicht diese etwas aus meiner Sicht unverständliche Anwaltsgläubigkeit, die in Deutschland so ein bisschen vorherrscht, dann hätte man da viel gewonnen und könnte es wirklich schaffen, dass wir da ein europäischer Vorreiter werden. Was wir insofern schon sind, dass es hier einfach sehr viele Angebote gibt. Wenn man nach Frankreich guckt, auch Skandinavien guckt, gibt es das auch natürlich, aber hauptsächlich so wie Vertragsgeneratoren und sowas ist ja auch Legal Tech. Aber was nicht so stark eben diese Rechtsdurchsetzung betrifft, da ist Deutschland schon ganz weit vorne mit dabei. Und ich glaube, da könnte man noch viel machen, wenn auch die Politik das mal auf die Agenda nehmen würde.
Kurze Frage. Ich habe gelesen, ihr drei Gründer wollt euch gerne mal wieder mehr Zeit nehmen für eure Belange. Bei dir stand Fallschirmspringen drin.
Ja, also,
stimmt das? Stimmt. Ja, und? Ist was draus geworden?
Ja, so halb. Also es ist tatsächlich immer mein großes Ziel gewesen. Als ich da mal in Kanada war, wollte ich Fallschirmspringen. Dann saß ich schon fast im Flugzeug. Dann war aber das Wetter zu schlecht, sodass ich es nicht machen konnte. Und dann habe ich immer weiter davon erzählt. Aber meine Freundin ist, glaube ich, nicht so ein ganz großer Fan vom Fallschirmspringen. Stattdessen hat sie mir ein Paragliding geschenkt.
Ja, ist ja ungefährlich.
Nein, das geht. Das habe ich auch schon
gehört. Ja, siehst du mal.
Ist nicht ganz so hoch.
Siehst du? Und deswegen waren wir dann letztes Jahr.
Aber über Wasser, das ist halt nochmal was anderes, als wenn du vom Berg springst.
Ja, deswegen waren wir, wir waren tatsächlich am Berg. In Österreich waren wir in einem Sommer letztes Jahr Paragliding. Von daher. Insofern ist schon was draus geworden. Aber das Fallschirmspringen steht trotzdem noch auf der Liste.
Ja, lass dich nicht davon abbringen. Das ist schon bestimmt schön. Ich habe es selber nie gemacht, aber warum nicht?
Ja, du kennst unser letzte Frageprinzip. Ja.
Genau. Schulnote im Legal Tech-Bereich, genau für deinen Bereich. Wie stehen wir da in Deutschland notenmäßig?
Ja, das ist eine sehr gute und richtige Frage. Ich würde sagen, um noch ein bisschen Ansporn zu geben, haben wir eine 3.
Und wer muss sich noch bessern? Die Politik? Oder wo siehst du die Hauptschwerpunkte? Wer muss dafür sorgen, dass es besser wird?
zwei Sachen, würde ich sagen. Einerseits die Politik, um eben das Thema überhaupt mal ernst zu nehmen, auf die Agenda zu nehmen und da Rechtssicherheit und auch Fairness irgendwie zu schaffen. Und das Zweite natürlich, muss es dann im nächsten Schritt auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern noch bekannter werden. Und nicht die Wahl sein, so ein bisschen, gehe ich zum Anwalt, nee, das ist mir zu teuer und Anwälte mag ich eh nicht, dann lasse ich es eben. Sondern, dass alle Leute verstehen, es gibt eine andere Möglichkeit, die einfacher ist, die besser ist, in vielen Bereichen jedenfalls, und die dann eben Legal Tech heißt. Das heißt, die zwei Sachen würde ich sagen. Wenn man da was erreicht, dann kann Deutschland wirklich da führende, vorderster Front sein im Legal Tech-Bereich.
Ja. Super, Benedikt, Dankeschön.
Vielen Dank.